Seit einiger Zeit dürfen wir Jesus im Lukas-Evangelium begleiten, so auch in den letzten Kapiteln des Evangeliums. Jesus stirbt am Kreuz für unsere Schuld, dann die Auferstehung und dann die Himmelfahrt. Und der heutige Text findet knapp nach der Auferstehung statt. Es geht darum, erstens, dass Jesus zwei seiner Jünger nach Emmaus zurückbegleitet und dass er dann auch den Jüngern erscheint. Ich möchte noch beten. Lieber Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns Ohren schenkst, die hören, und dass du uns ein Herz schenkst, das dein Wort aufnimmt. Bitte, Vater, sei du jetzt hier, sprich du zu uns in unser Herz und segne du uns durch deine Anwesenheit. Amen. Paulus schreibt einmal den Korinthern im 1. Korinther 14,14: Ist Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Verstehen wir das? Wir wären die Ärmsten und die Elendsten, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Die Auferstehung als Kernpunkt unseres Glaubens, unserer Gewissheit, unserer Hoffnung, unserer Zukunft. Und Jesus steht wieder auf am dritten Tag nach seiner Kreuzigung und nach seinem Tod. Und für die Jünger, die da in Jerusalem zusammen sind, war die Zeit zwischen Kreuzigung, Auferstehung und Erscheinung von Jesus eine Zeit des Wartens, des Bangens, des Hoffens, des Zweifelns. Was wird geschehen? So wie es Jesus vorausgesagt hat? Oder haben sie da ihn missverstanden, wie so oft schon? Oder hat sich Jesus vielleicht selbst überschätzt? So viele Zeichen und Wunder haben sie doch gesehen. Aber jetzt stellen sie alles in Frage. Ich denke, bei uns ist es auch manchmal so, wenn es uns schlecht geht, wenn wir zweifeln, wenn wir bangen, dann ist das, was wir einmal von Jesus gesehen und erlebt haben und auch bekommen haben, ins Abseits gestellt und nicht mehr in unserem Blickwinkel. Aber durch das Erscheinen und die Gegenwart von Jesus kommt dann wieder Hoffnung auf. Die Hoffnung, wie nach einer kalten Nacht im Biwaksack man die erste Morgenröte im Osten sieht. Und auch hier die Hoffnung, das leere Grab, dann erscheint der Auferstandene dem Simon und dann auch den sogenannten Emmaus-Jüngern und dann auch den Aposteln. Zuerst die Stelle mit den Emmaus-Jüngern und ich bitte die ersten vier Folien, genau. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt. Dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er sprach aber zu ihnen: Was sind das für Dinge, die er miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit dem Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Ja, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere Hohenpriester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, da dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden und kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen. Die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen hin zum Grab und fanden so, wie die Frauen sagten. Aber ihn sahen sie nicht. Und er sprach zu ihnen, ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen, und er stellte sich, als wollte er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Und er verschwand vor ihnen. Und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Und sie standen auf zur selben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem und fanden die 11 versammelt und die bei ihnen waren. Die sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot brach. Die beiden Jünger treffen wir auf ihrem Rückweg nach Emmaus. Diese Jünger waren nicht aus diesem engen Kreis von 12 Jüngern, sondern waren eben Jünger im weiteren Kreis, Anhänger von Jesus. Und sie gehen von Jerusalem nach Emmaus, so ungefähr 2 Stunden entfernt. Und sie gehen jetzt am dritten Tag nach Jesu Tod nach Hause. 3 Tage Hoffnung haben diese Getreuen gehabt. Aber jetzt nach 3 Tagen gehen sie traurig nach Hause. Sie waren in Jerusalem, am Ort des Geschehens. Sie haben gewartet und gehofft, aber sie haben nichts bemerkt und gesehen und nichts ist offenbar geschehen. Und jetzt nach 3 Tagen lassen sie den Mut sinken und gehen nach Hause. Die Jünger sind verzweifelt und traurig. Wo ist nun der Jesus? Und auch bei uns gibt es viele traurige und verzweifelte Menschen. Vielleicht nach einer Enttäuschung, vielleicht dem Tod eines Nahestehenden. Auch Christen können verzweifelt und traurig sein. Wo ist nun Jesus in der Stunde, in der ich ihn so dringend benötige? Was wir aus dieser Stelle sehen, Jesus kommt zu denen, die traurig sind. Er kommt zu dem Verzagten. Aber oft merken wir seine Gegenwart nicht, wie diese Emmaus-Jünger, weil unsere Trauer, unsere Ratlosigkeit uns den Blick verstellt. Aber eins dürfen wir gewiss sein, Jesus ist trotzdem da. Jesus ist trotzdem da. Sehen wir uns die Emmaus-Jünger an und diese Begebenheit, und es gibt mehrere Punkte, die auch uns betreffen. Das eine wäre, dass uns einmal Jesus Verständnis gibt. Das zweite ist, dass Hindernisse weggeräumt werden, und zwar die Augen, die nicht sehen, unsere trägen Herzen, und wir bleiben an unseren Hoffnungen oft kleben. Dann die Reaktion der Jünger gegenüber Jesus und die neue Perspektive für die Jünger. Wenn wir uns jetzt überlegen, oder überleg dir selber bitte, wie war das vor und nach deiner Bekehrung? Wie hat sich da der Blick auf Jesus, auf seine Gegenwart geändert? Vorher war es doch so, dass man auch bei gutem Willen nichts an diesem Gott, nichts an diesem Jesus hat finden können. Das ist ganz klar ein Unsinn. Unglaubwürdig. Nur nicht von den anderen Menschen in das fanatische Eck geschoben werden, wenn man schon selber gar nicht glauben kann. Und nachher, welch ein Unterschied. Paulus sagt, welche Weisheit und welche Erkenntnis. Gott schenkt uns den Blick auf die Realität, auf das Wesentliche, wie wertvoll und notwendig Jesus Christus und seine Erlösung für uns ist. Wir bekommen Verständnis geschenkt. Und Jesus gesellt sich am Weg zu den Jüngern und fragt nach dem Grunde der Traurigkeit. Und die beiden, die können es ja gar nicht fassen, dass er das fragt, wo es doch jeder weiß, jeden bewegt hat, dass Jesus vor 3 Tagen ans Kreuz genagelt wurde und dort gestorben ist. Und sie erzählen ihm die Geschichte. Und dann kritisiert Jesus die Jünger und sagt, wie konntet ihr nur so blind sein? Weil auch wir müssen uns manchmal Kritik gefallen lassen, egal durch wen uns Gott diese Kritik ausrichten lässt. Aber wie konnten diese Emmaus-Jüngern aus den Propheten und Weissagungen des Alten Testaments nur das herauslesen, was sie wollten? Dass Jesus König und Herrscher ist. Aber nicht, was sonst noch drinnen steht, dass er leiden muss, dass er kein weltlicher Herrscher sein wird, dass er am 3. Tag auferstehen wird. Wie konntet ihr das nur vergessen? Jesus legt den Jüngern im Lauf dieses Marsches die Schrift aus. Und es soll auch unser Gebet sein, Herr, gib uns Verständnis für deine Wirklichkeit, deine Realität, dein Wirken. Jesus sagt sogar zu ihnen, ihr Einfältigen. Ich denke mir oft, wie gern wäre ich bei dem Marsch dabei gewesen, wie Jesus ihnen die Schriften des Alten Testaments auslegt und das in, sage ich mal, nicht einmal 2 Stunden. Und bei dieser Auslegung geht es nicht um Fußnoten, sondern Jesus zeigt ihnen aus den Schriften und Propheten, was über ihn geschrieben wurde. Damals, Jesus der Christus, das zentrale Thema im Alten Testament. Aber auch heute, Jesus der Christus, das zentrale Thema im Neuen Testament. Jesus der Christus, das zentrale Leben in unserem Leben. Die Zusammenhänge erkennen, dass auch durch die Schriften Christus immer klarer wird und durchscheint. Aber ist es nicht so, dass wir auch heute ohne die Hilfe Gottes, ohne seinen Heiligen Geist, wir sowieso nichts von der Bibel richtig verstehen würden? Wenn wir Jesus darum bitten, dann ist er hier, dann öffnet er uns bereitwillig die Augen und legt uns durch seinen Heiligen Geist genauso die Bibel aus. Eigentlich müssten wir bei dem Marsch gar nicht dabei gewesen sein. Denn Jesus gibt uns auch heute durch den Heiligen Geist die Klarheit und den Durchblick, Zusammenhänge zu sehen, Hintergründe zu bemerken und Jesus und Gott und seine Segnungen immer klarer vor Augen zu haben, wenn wir ihn darum bitten. Nach dem Marsch drängen die Jünger Jesus mit ihnen zu kommen. Jesus tut so, als ob er weitergehen würde. Jesus drängt sich niemanden auf. Aber auch nach der Auslegung der Schrift haben die Jünger ihn nicht erkannt. Aber von der Schriftauslegung waren sie begeistert. Ja, mehr noch, es ging ihnen ins Herz. Sie sagen später im Vers 32, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns die Schrift öffnete. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Hindernisse müssen weggeräumt werden. Es gibt auch bei uns genügend Hindernisse, die weggeräumt werden müssen, wie bei den Emmaus-Jüngern. Zuerst die Augen, die nicht sehen können. Wir können Jesus, den auferstandenen Herrn, physikalisch nicht sehen. Aber auch die Emmaus-Jünger haben ihn nicht erkannt. Aber trotzdem ist Jesus da, damals wie heute. Wir sehen Jesus nicht mit den Augen, aber er ist da, mitten unter uns. Und das gilt es auch zu beten. Herr, öffne uns die Augen, damit wir dich sehen, deine Realität, deine Wirklichkeit erkennen, Gottes Herrlichkeit erkennen. Ein weiterer Schritt oder ein weiteres Hindernis in unsere trägen Herzen. Manchmal sind wir verhaftet in Schmerz und Trauer. Man kann das Licht nicht sehen. Alles ist dunkel um uns herum. Oder eine andere Geschichte. Manchmal hat man eine festgefahrene Meinung, was nicht sein kann, das darf auch nicht sein. Zum Beispiel, es kann ja nicht sein, dass dieser oder jener, der mir vielleicht unsympathisch ist, das Wort Gottes auslegt oder vielleicht sogar noch richtig auslegt. Dann schalte ich doch gleich lieber ab und denke schon an das kommende Mittagessen. Denkt mir, dass Satan eine ganz große Kiste an Möglichkeiten hat, zu Deutsch Toolbox. Damit unsere Herzen träge bleiben, damit wir nicht das erfrischende und lebendige Wort Gottes hören und verstehen und anwenden und wir in unserem festgefahrenen Gedanken bleiben. Das Dritte, und das hängt ein bisschen mit dem Vorhergehenden zusammen, ist, dass wir oft an unseren Hoffnungen und Gedanken kleben bleiben. Die Emmaus-Jünger sagen im Vers 21, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Sie hatten die Hoffnung, dass Jesus Israel erlösen würde. Hat er ja auch getan. Hat er getan. Aber nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben und gehofft haben. Und ich denke mir, wenn wir im Glauben weiterkommen wollen, dann müssen wir es riskieren, dass da und dort unsere Träume, unsere Wünsche, unsere Hoffnungen, unsere Sehnsüchte zerfallen oder zumindest relativiert werden. Vielleicht ist es schmerzhaft, nimmt uns unsere Illusionen, aber es ist zu uns am besten, wenn ein Irrweg, auf dem wir uns befinden, korrigiert wird. Ich hoffe und bete, dass Gott unsere Träume und Wünsche und Hoffnungen durchforstet und falsche Bilder, die wir haben, umwirft oder korrigiert. Dann kommen wir zu der Reaktion der Jünger gegenüber Jesus. Die Jünger, diese Emmaus-Jünger, haben nicht ihre Ohren und Herzen verschlossen. Sie sind vorbildlich. Und sie laden Jesus ein. Vers 29, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Die Jünger hatten so eine Sehnsucht nach Jesus. Und jetzt kommt einer, der ihnen die ganze Schrift auslegt. Und das in 2 Stunden. Da wird ihnen Jesus ganz groß vor Augen gemalt. Ja, davon wollen sie mehr hören. Diese Zusammenhänge, dass das alles so hat kommen müssen. Jetzt ist es klar. Jesus nicht nur als Herrscher und König, sondern auch als der Leidende, der die Schuld der ganzen Welt trägt. Aber sie erkennen Jesus noch nicht. Aber sie haben irgendwie schon eine Ahnung. Vers 32, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Und da machen sie das Richtige. Bleibe bei uns. Das muss auch unser Gebet sein. Herr, komm du in mein Herz und Herr, bleibe bei mir. Jesus drängt sich niemanden auf. Er kommt nicht ungebeten in unser Herz. Aber wenn wir ihn darum bitten, dann kommt er und bleibt. Und das ist das, was wir brauchen und auch wollen. Bleibe bei uns, denn es wird schon Abend. Auch in unserem Leben wird es manchmal dunkel. Oder es wird Abend. Dann brauchen wir genauso und noch viel mehr Jesus Christus. Und wie gut ist es, wenn wir in guten Zeiten ein Vertrauensverhältnis, ein Liebesverhältnis mit Jesus anfangen, dass wir dann, wenn es Abend wird, wenn es dunkel wird, in unserem Leben auf dieses feste Fundament zurückgreifen können. Herr, bleibe bei uns, es wird Abend. Und Jesus bleibt auf die Einladung hin bei den Jüngern und isst mit ihnen zu Abend. Und da erkennen sie ihn. An der Art, wie er das Brot aufteilt und Gott dankt. Dann verschwindet Jesus vor ihren Augen. Und da kommen wir zum letzten Punkt dieser Emmaus-Geschichte. Die Perspektive für die Jünger, die neue Perspektive. Noch einmal Vers 32, und sie sprachen untereinander, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete. Das Bangen, das Hoffen, das Warten, das Enttäuschtsein, die Hoffnungslosigkeit, die Niedergeschlagenheit. Jetzt hat sich alles schlagartig zum Guten gewendet. Jesus lebt. Jesus lebt. Und damit auch ihre Zukunft und ihre ganze Existenz. Jesus lebt. Brannte nicht unser Herz? Das ist ein Liebesverhältnis. Erinnern wir uns noch daran, wie wir gläubig geworden sind? Wie unser Herz brannte? Die erste Liebe. Oder können wir uns erinnern, als wir das erste Mal verliebt waren? Also jetzt nicht in die Mama oder die Lehrerin, sondern in ein Mädchen oder einen Burschen, vielleicht so mit 16 Jahren vielleicht. Hat da nicht dein Herz gebrannt? Du hättest alles getan, um ihm oder ihr nahe zu sein. Du warst total begeistert. Du warst verliebt. Und so hat das Herz der Emmausjünger gebrannt. Und genauso soll auch unser Herz für Jesus brennen. Die erste Liebe, von der zu lassen wir in Offenbarung 2 gewarnt werden. Lass die erste Liebe nicht. Manch einer mag jetzt vielleicht sagen, ja, das war damals im Überschwang oder in der Jugend oder in sonst irgendwas. Ausreden werden uns von Satan bereitwillig geliefert. Aber überlegen wir uns, wodurch zeichnen sich die großen Glaubensvorbilder aus, wie ein Bonhoeffer oder ein Wilhelm Busch oder ein Hudson Taylor oder wie sie sonst noch alle heißen, wodurch? Durch eine brennende Liebe zu Jesus. Durch eine brennende Liebe zu Jesus. Auch im Alter, auch nach Jahrzehnten Christsein, eine brennende Liebe zu Jesus zu haben. Es kommt nicht darauf an, wie lange wir Christen sind. Es kommt nicht darauf an, wie viel Einsichten und Weisheiten wir haben und wie viele Bibelstunden wir gemacht haben, was wir studiert haben. Es kommt darauf an, ob wir ein brennendes Herz für Jesus haben. Und es sage mir keiner, ja, ich will auch so eine brennende Liebe haben, aber bei mir geht das nicht. Wer so ein brennendes Herz für Jesus haben will, also wirklich haben will, der bekommt es auch von Gott geschenkt. Es liegen am Weg viele Hindernisse und Disteln und Dornen am Weg herum, das ist klar. Aber wenn wir das von ganzem Herzen wollen und Gott um einen Neustart bitten, um ein brennendes Herz, dann wird er es uns schenken. Und was ist die praktische Folge von diesem brennenden Herzen bei den Emmausjüngern? Sie können es nicht mehr für sich behalten, sie müssen das weitererzählen. Vielleicht kennen wir das auch wieder aus unserem Leben. Wie unser Feuer brannte und wir das unbedingt weitererzählen mussten. Was für eine gesegnete Zeit. Und jetzt, wo der Abend schon da ist, sie haben auch schon Abend gegessen, jetzt müssen sie unbedingt nach Jerusalem zurück und diese Begegnung mit den Auferstandenen, den anderen Jüngern erzählen. Beim Hinweg nach Emmaus, welch eine reiche Bibelstunde von Jesus selber gehalten. Und wie brannte ihnen das Herz. Und dieser Weg, glaube ich, konnte nicht lange genug sein. Und jetzt konnte es nicht schnell genug gehen, diese Freude weiterzuerzählen. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Und sie kommen zu den anderen Jüngern und die sagen ihnen, ja, das wissen wir auch. Jesus ist dem Simon erschienen. Was für eine Freude für die Jünger. Sie waren einige Jahre mit Jesus beieinander. Sie haben nicht alles verstanden, aber sie haben gespürt und gewusst, dass Jesus Gottes Sohn ist. Dann seine Gefangennahme und Kreuzigung. Soll jetzt alles aus sein? Soll das alles nur Einbildung gewesen sein? Sie sind verzweifelt, sie wissen nicht wohin. Sie zweifeln, so wie wir auch. Und dann kommt Jesus wieder zu ihnen. Welch eine Freude und Zukunftsperspektive. Und ihre noch immer bestehende Hoffnung ist jetzt erfüllt worden, trotz ihrer Zweifel. Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Und Jesus lebt auch heute. Und es gibt keinen Grund, warum wir nicht auch diese Freude erleben können. Warum wir nicht auch diese Perspektive bekommen. Die einzige und beständige Aussicht, die es für unser Leben gibt. Und nach unserer Begebenheit mit den Emmaus-Jüngern geht der Text noch weiter, und zwar die Verse 36 bis 43. Darf ich um die letzte Folie bitten? Jesu Erscheinung vor den Jüngern. Als sie aber davon redeten, trat er, also Jesus, selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sehen einen Geist. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so erschrocken? Warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände, meine Füße, ich bin's selber. Fasst mich an und seht, denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie es aber noch nicht glauben konnten, vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor, und er nahm's und aß von ihnen. Wie die Jünger, die Emmaus-Jünger, noch mit den Aposteln-Jüngern reden, kommt Jesus zu dieser kleinen Schar der Jünger. Die haben sich in ihrer Furcht und in ihrer Angst und Zweifel zusammengetan und haben noch sehr fest abgesperrt, wie uns Johannes berichtet. Es erscheint Jesus doch dem Simon ein erster Hoffnungsschimmer. Hoffentlich hat sich Simon da nicht geirrt. Dann kommen die beiden Jünger von Emmaus, es scheint dann doch zu stimmen. Und schließlich steht Jesus in der Mitte. Obwohl die Jünger schon Hoffnung geschöpft haben, heißt es in Vers 37, dass sie sauber erschrocken sind. Jetzt dreht sich alles um Jesus. Er ist Einzelnen schon erschienen. Jetzt kommt er zu den Jüngern. Sie denken zuerst, das ist ein Geist. Das kann doch nicht wahr sein, aber es ist wahr. Jesus ist auferstanden und lebt. Und Jesus zeigt ihnen, dass er leiblich auferstanden ist. Derselbe ist, wie er am Kreuz gestorben ist. Der lässt sich angreifen und ist vor ihnen, um zu zeigen, dass er nicht ein Geist ist, sondern der wiederauferstandene Herr. Im Vers 41 steht, dass sie das nicht glauben konnten, weil sie sich so gefreut haben. Ja, es ist unglaublich. Aber nicht nur, dass Jesus zu den Jüngern kommt, sondern auch, dass Jesus zu uns kommt. Wir können ihn noch nicht sehen, wir können ihn noch nicht angreifen, aber der auferstandene Herr kommt in unser Herz, wenn wir ihn darum bitten. Das ist unfassbar, das ist unglaublich. Und wie bei den Jüngern eine Freude für uns, die bis zu unserem Tod anhalten soll und danach noch viel größer sein wird. Kommen wir zum Schluss. Irgendwie habe ich die Emmaus-Jünger immer ein bisschen, nicht mehr ein bisschen, sehr viel beneidet, eine Bibelstunde von Jesus. In rund 2 Stunden ganze Schrift ausgelegt, das Alte Testament. Aber Jesus ist derselbe damals wie heute. Und der Geist Gottes hilft uns auch heute, die Bibel und die Zusammenhänge zu verstehen. Immer mehr die Bibel zum täglichen Handwerkszeug werden zu lassen, um Jesus immer klarer zu sehen, um Gott immer mehr preisen zu können. Stichwort Jahresthema: die Bibel noch mehr lieb gewinnen. Wenn wir nochmals an uns denken, insbesondere in der Beziehung zu den Emmaus-Jüngern, Jesus öffnet uns die Augen. Jesus zeigt uns den Weg zum Vater. Jesus als der einzig mögliche Mittler auf unserem Weg zu Gott. Herr, öffne uns die Augen für deine Realität, für deine Gegenwart, für meine Situation. Und die Hindernisse müssen weggeräumt werden. Herr, nimm unsere trägen Herzen weg. Nimm unsere Blindheit weg, wenn wir nicht über den Tellerrand hinaussehen können. Aber dass wir alles von dir erwarten, dass wir dich erwarten, dass wir fest mit dir rechnen. Herr, nimm unsere falschen Hoffnungen und Sehnsüchte weg und zeig uns deine Wirklichkeit, deine Realität. Und wir sollen auch so reagieren wie die zwei Jünger gegenüber Jesus. Und dass wir uns nicht davor zurückschrecken lassen, wenn uns Fehler aufgezeigt werden. Ja, Herr, schenke uns solch ein brennendes Herz, wie die Jünger hatten. Schenke uns eine Begierde nach deinem Wort, dich so zu sehen, wie du bist, in guten wie in schlechten Zeiten. Herr, bleib bei uns, denn es wird Abend. Und wir sollen auch so freudig weitersagen, was wir mit Jesus erlebt haben, wie wir Jesus erkannt haben. Herr, schenke uns dieses innere Feuer, dass wir von dir so reich beschenkt werden, dass wir gar nicht anders können, als von dir weiterzuerzählen, was wir alles mit dir erlebt haben und dass wir dich loben und preisen. Und wenn wir Jesus bitten, zu uns zu kommen in unser Herz, dann kommt er genauso, wie er damals zu den Jüngern gekommen ist. Ich wünsche uns das, was die Emmaus-Jünger und die anderen Jünger erlebt haben, nämlich eine neue Begegnung und ein brennendes Herz für den auferstandenen Jesus Christus.